Ja, heute Abend geht es wieder um das Thema von gestern Abend. Wie leben Menschen, die Gott kennen? Und wie üblich in dieser Woche will ich beim zweiten Mal des Behandelns dieses Themas einen Text mit uns lesen und besprechen. Dieses Mal ist es kein Psalmtext, sondern ein Text aus dem Neuen Testament. Wenn Sie mitlesen wollen, mitstudieren wollen, dann dürfen Sie den ersten Petrusbrief aufschlagen. Dort wollen wir uns mit den Versen 15 bis 25 befassen. 1. Petrus 1, ab Vers 15. In diesen Versen 15 bis 25 wird uns gesagt, wovon das Leben von Menschen gekennzeichnet ist, die Gott kennengelernt haben. In den Versen 15 und 16 lesen wir, dass sie von der Heiligkeit Gottes gekennzeichnet sind. Ihr ganzes Leben ist gekennzeichnet von einem heiligen Gott. Und dann erfahren wir in Vers 17, dass ihr Leben gekennzeichnet ist von der Vaterschaft Gottes. Wer Gott kennengelernt hat, sich von ihm rufen ließ, wie es in Vers 15 heißt, der hat Gott zum Vater. Und diese Tatsache, dass Gott Vater ist, lässt Spuren hinter sich. Und das Dritte haben wir in den Versen 18 bis 21. Dort erfahren wir, dass wir, wenn wir Gott kennengelernt haben, geprägt sind von seiner Erlösung. Gott ist der erlösende Gott. Und das stempelt uns, die wir ihn kennengelernt haben. Und die letzten Verse sind die Verse 22 bis 25, die sprechen vom Reden Gottes. Wenn Gott gesprochen hat, dann sind wir nicht mehr dieselben. Wenn wir gehört haben, wenn wir seinen Ruf vernommen haben, dann sind wir andere Menschen geworden. Unser Leben ist von daher bestimmt, von Anfang an bis zum Ende. Denn der Ruf Gottes ist nicht nur ein Ruf in der Zeit, für Ziele in der Zeit, damit wir hier Probleme oder weniger Probleme hätten, beziehungsweise jemanden hätten, der unsere Probleme lösen kann, sondern nach der Heiligen Schrift ist dieser Ruf ein Ruf in die Ewigkeit, um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben. Nun, wir wollen uns mit diesen vier Prägungen oder Stempeln befassen. Wir lesen die Verse 15 und 16, wo von der Heiligkeit Gottes die Rede ist. Wie der, der euch rief, heilig ist, werdet auch ihr selbst heilig in der ganzen Lebensführung, weil es geschrieben steht, werdet heilig, weil ich heilig bin. Ein heiliger Gott will heilige Nachfolger, heilige Verehrer haben. Hier ist die Rede von dem so oft besprochenen Thema Heiligung. Das ist ein Thema der Ethik. Vielleicht ist das Wort Ethik nicht so bekannt. Die christliche Lehre wird aufgeteilt in deutschen Zonen. Nicht überall in der Welt, aber in deutschen Zonen wird die christliche Lehre, das, was wir von Gott und über ihn lernen dürfen, aufgeteilt in zwei Gebiete. Das eine Gebiet nennt man Dogmatik. Das ist die Wahrheit der Heiligen Schrift, die Wahrheit der Offenbarung, die wir zur Kenntnis nehmen. Das ist die Lehre von Gott. Und von allem, das uns Gott mitteilen will. Und das andere Gebiet ist die Ethik und diese handelt von dem, was wir zu tun haben. Das erste Gebiet gibt uns Auskunft. Das zweite Gebiet stellt Anforderungen. Und beim zweiten Gebiet spricht man oft von der Heiligkeit Gottes und von der Heiligung des Lebens eines Menschen. Es gibt natürlich sehr verschiedene Arten, dieses Thema Ethik zu besprechen. Sehr verschiedene Wege werden hier begangen. Aber ein Professor wie Köberle hat die Heiligung als Thema der Ethik genommen. Manche würden von der Liebe Gottes ausgehen, einige würden vom Gesetz ausgehen, zum Beispiel den 10 Geboten, und das kann man, legitimerweise. Aber die Heiligung ist ein sehr geeignetes Thema, um darüber zu sprechen, was Gott eigentlich von uns erwartet. Und in diesem kurzen Text, in diesen zwei Versen, erfahren wir Grundsätzliches über diese Heiligung. Das heißt, über dieses Leben für Gott, sodass er Wohlgefallen haben kann an denen, die er gerufen hat. Ich möchte dreierlei hier betonen. Erstens, für die Heiligung gibt es einen Maßstab. Lassen Sie mich die Verse noch einmal lesen. Wie der euch rief, heilig ist, werdet auch ihr selbst heilig in der ganzen Lebensführung. Weil es geschrieben steht, werdet heilig, wie ich heilig bin. Die ganzen zwei Verse scheinen nur von diesem zu sprechen, dass wir so sein sollen, wie Gott ist. Das mag erstaunlich sein. Das ist ein unglaublicher Klang, dass wir so sein sollen wie Gott. Aber das hat nicht zum ersten Mal Petrus gesagt. Er war wohl dabei, als Jesus sagte, wenn man das Kind Gott ein Kind Gottes ist, dann soll man so vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Das hat ja Jesus einmal in seiner Bergpredigt gesagt. Und da war der Petrus wohl dabei. Aber ist das nicht eine zu hohe Forderung? Ist es nicht so, dass wir alle früher oder später einmal fehlen? Und wer könnte dann von Gott oder vor ihm bestehen und von ihm angenommen sein? Wieso verlangt Gott nach wie vor, nachdem Jesus für unsere Sünden gestorben ist und wir nur aus dem Glauben gerechtfertigt werden und nur aus Gnaden selig werden? Wieso kommt dann dieser Apostel Petrus wieder scheinbar zum alten Thema des Gesetzes, denn er zitiert hier aus 2. Mose, aus einem Text, der in der Gegend von Sinai gegeben wurde, gerade als Gott dabei war, Israel das Gesetz zu geben. Da hat er Israel aufgerufen, so heilig zu sein, wie er heilig war. Und um Israel das zu zeigen, hat er dann in Kapitel 20 dieses 2. Mosebuches ihm die 10 Gebote gegeben. Also müssen wir nach wie vor doch noch zum Gesetz zurück und dieses ganz gründlich einhalten, und zwar jedes Gesetz, und dieses auch im umfangreichen Sinne, sonst können wir nicht vor Gott bestehen. Das sagte mir kürzlich ein Bruder. In seiner Jugend wäre er sehr geprägt gewesen von der Verkündigung eines bestimmten Predigers, und der hätte das Christenleben so geschildert. Man bekehrt sich. Und man lebt für Jesus und dann geht es bergauf. Und dann sündigt man und dann geht es bergab. Und dann ist man nicht mehr Christ. Und dann kehrt man um und tut Buße. Und dann geht es wieder bergauf. Aber wir sündigen dann wieder und dann geht es wieder bergab. Und so geht es auf und ab, und das sei das Christenleben. Und wir können uns vorstellen, in welcher Angst der junge Mann immer gelebt hat, bis er merkte, dass das eigentlich nicht so ist in der Bibel. Wie ist es denn in der Bibel? Genau so, wie ich es eben gesagt habe, wie Luther es gesagt hat, wie die Männer in der Reformationszeit es aufs Neue erkannt hatten, wir werden nur aus dem Glauben gerettet, nur aus Gnaden, nur durch das Wort Gottes, allein die Schrift. Dreimal nur oder alleine. Alleine die schriftliche Botschaft. Allein durch den Glauben, weil es allein durch die Gnade ist. Nur ist es so. Wenn wir zu Jesus Christus gekommen sind, dann hat er unsere ganze Schuld getragen. Und dann sind wir wie Gott. Wir sind so wie er. Und wir können nicht besser werden. Wir können nicht noch mehr tun, um Gott zu beeindrucken, damit er uns annehmen müsste, damit wir ewiglich in seinem Himmelhaus wohnen könnten. Jesus hat Gott beeindruckt, als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Dann war alles geschehen, was notwendig war. Es kam dann noch die Auferstehung und das war dann das Pünktchen auf dem I oder der Punkt nach dem Satz, den Jesus gelebt und gesprochen hatte. Und wenn wir zu Jesus kommen, dann wird seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, sein Charakter, sein Wesen uns zuteil. Oder man kann es auch so sagen, er deckt uns. Oder wir können sagen, er ist die Brille, durch die Gott uns ansieht. Und wenn Gott uns sieht, dann sieht er Jesus und durch diese Brille sieht er uns. Und wir sind dann in Christus vollkommen angenommen. Und das bleibt so. Solange wir in Christus sind, bleibt das in alle Ewigkeit. Wir sind heilig wie Gott. Aber dieses Wort heilig hat noch einen anderen Sinn. Es bedeutet nicht nur sündlos oder rein, sondern es hat noch eine andere Bedeutung. Im Alten Testament wird das Wort ja sehr viel gebraucht. Und da wird's etwas anders manchmal gebraucht. Nehmen wir als Beispiel den Bau dieser ersten Zeltkirche Israels, die Stiftshütte. Die sollte gebaut werden und Gott hatte die Vorschriften gegeben. Und Mose regte die Menschen an, nun von ihrem Hab und Gut zusammenzutragen, damit sie Material hätten. Und es waren auch einige Männer, die dazu geeignet waren und auch vom Heiligen Geist erfüllt wurden, damit sie dieses Zelt, es war ein fester Bau eigentlich, etwas mehr als nur ein Zelt, damit man dieses Zelt genauso bauen konnte, wie Gott es vorgeschrieben hatte. Und jetzt bringen die Leute, was sie haben. Die Frauen, heißt es, bringen Spiegel. Warum Spiegel? Weil die Spiegel aus Metall gemacht waren. Sie waren also nicht so gut wie unsere Glasspiegel. Man hat jetzt diese Spiegel, man hatte ja allerhand mitgebracht aus Ägypten. Die Ägypter hatten ihn geradezu beschüttet mit Hab und Gut, damit sie sie mal los würden, denn sie hatten ja lauter Plage zuletzt mit diesen Leuten. Und dann sind sie aus Ägypten gezogen, mit aller Hand, das sie nun mitgetragen haben aus Ägypten. Und so hatten sie auch solches Metall, aus dem Spiegel gemacht wurden. Wahrscheinlich fertige Spiegel auch dabei. Jetzt nimmt eine Frau ihren Spiegel, vielleicht hat sie sogar zwei und behält noch einen. Vielleicht bringt sie beide, sodass sie keinen hat und muss einen von der Nachbarin holen. Oder vielleicht gibt es dann keinen Spiegel mehr. Es wurde sehr viel Metall zusammengetragen. Aber nehmen wir jetzt diese Frau, die geht aus ihrem Zelt, denn die Israeliten wohnten in Zelten, in leichteren Zelten. Und sie geht aus ihrem Zelt mit ihrem Spiegel Richtung Lager Moses und wirft ihn dort auf einen Haufen, wo schon andere Spiegel sind. Jetzt ist dieser Spiegel heilig. Ja, wir können uns das gut vorstellen. Wenn sie den wirft und er landet auf Metall, dann ist er doch schön verkratzt, nicht wahr? Dann kann man ihn nicht mehr gebrauchen. Das wollte man auch nicht. Das Metall wollte man einschmelzen. Und daraus wollte man anderes machen, das die Stiftshütte brauchte. Stangen und so weiter. Warum war der Spiegel denn heilig? Weil er seinen Besitzer geändert hatte. Und weil der Besitzer ein ganz besonderer war. Denn das hebräische Wort für heilig, das heißt Kadosch, dieses Wort bedeutet eigentlich abgesondert von dem Gewöhnlichen, vom Profanen, vom Üblichen im Leben, für einen ganz besonderen Zweck. Und jetzt gebraucht Gott dieses Wort für Menschen. Da wird zum Beispiel ein ganzer Stamm geheiligt. Er darf nicht mehr so leben wie die anderen Israeliten. Alle Menschen in diesem Stamm sind jetzt abgesondert von dem prosaischen Leben, dem gewöhnlichen Leben eines Israeliten. Er darf nicht mehr seinen Beruf einfach so wählen. Das war der Stamm Levi. Die waren jetzt Gott gewidmet, Gott zugeordnet und waren jetzt ihm heilig. Und da gab es eine Familie im Stamm Levi. Das war die Familie von Aaron. Aaron mit seinen Söhnen, zuerst drei, dann waren es wohl nur zwei, waren nur zwei übrig geblieben. Gott hatte vier und dann zwei. Auf jeden Fall war seine Familie noch ganz besonders heilig. Warum? Weil aus seiner Familie der hohe Priester kam. Und er hatte ganz besondere Kleider. Er durfte nicht mehr seine eigenen Kleider nur so wählen, einkaufen oder sich machen lassen, was er wollte. Er war abgesondert vom gewöhnlichen Weg eines Israeliten. Und er bekam einen Hut und auf diesem Hut stand geschrieben, Heiligkeit dem Herrn. Er war lauter Heiligkeit. Das heißt, er war Gott ganz und gar zugeordnet. Und das ist, was Petrus wahrscheinlich meint. Nun sind wir Gott zugeordnet, wenn wir zu ihm gekommen sind, als er uns rief. Aber Petrus gebraucht hier ein Wort, das eigentlich besser übersetzt wird mit werden. In ihrer Übersetzung steht vielleicht seid heilig, ja? Aber im Grundtext wird ein Wort gebraucht, das werden bedeutet. Gott gibt uns Zeit. Das ist so gnädig von ihm. Wir sind heilig geworden. Wir sind Gott zugeordnet. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Aber wir wissen, dass wir immer noch in starkem Maße dieser Welt anhangen. Und wir müssen immer noch mehr losgelöst werden von unserer naturhaften Zuordnung zu dieser Welt. Wir müssen immer mehr gelöst werden. Wir sollen heilig werden. Das heißt, vom Profanen, vom Gewöhnlichen dieser Welt gelöst werden und Gott zugeordnet werden. Geschieht das in unserem Leben? Haben Sie Gott kennengelernt als den heiligen Gott und ist er Ihr Maßstab? So dass sie nur noch ihn vor Augen haben und ihm heilig sein wollen. Ja, sagen sie, ich muss doch einen Beruf haben, ich muss doch irgendwie meine Existenz verdienen können. Ja, das stimmt. Aber ihre Existenz gehört Gott. Alle Berufe, die einigermaßen richtig sind, gehören Gott. Gott hat das Leben geschaffen und Gott hat verordnet, dass man sein tägliches Brot verdienen soll. Tun sie das so, weil Gott das verordnet hat oder weil sie sich einfach für sich selbst leben. Steht das Berufsleben im Zeichen des Rufes Gottes? Steht jeder Tag im Zeichen dessen, dass ich Gott gehöre und nicht mehr über mich selbst verfüge? Menschen, die Gott so kennengelernt haben als einen heiligen Gott, die wissen, sie gehören nicht mehr sich selbst. Sie fragen bei jeder Gelegenheit, was willst du, Herr, dass ich tun soll? Oder sie lernen zu beten, wie Jesus betete, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Da kenne ich einen Wissenschaftler, den ich schon von seiner Studentenzeit her kenne. Der steht jetzt fest im Beruf schon viele Jahre, ist Leiter eines Forschungszentrums. Er verdient also ganz anständig. Aber er sagt, er ist Christ. Er sagt zum Beispiel, ich habe eine Kamera und ich hätte gern eine, die Teleobjektiv oder das Teleobjektiv. Habe ich die? Das, danke schön. Jetzt hätte ich gern ein Teleobjektiv. Aber ich bin ja nicht mein eigen. Ich gehöre nicht mir selbst. Ich kann nicht, ich darf nicht einfach so kaufen. Und dann bete ich, Herr, ich hätte gern ein Teleobjektiv für meine Kamera. Darf ich das? Sein Geld gehört Gott. Seine Zeit gehört Gott. Er reist herum im Land und hält Vorträge und versucht, Menschen für Jesus zu gewinnen. Sein Geld gehört Gott. Ist das auch so bei uns? Gott ist der Bestimmende, er ist der Maßstab in Ethik, im Leben, im ganzen Leben. Das Zweite, das in diesen Versen steht, ist der Prozess der Heiligung. Diese Heiligung, habe ich schon angedeutet, ist ein Weg. Wo beginnt er? Er beginnt in einem Ruf. Nun darf ich hier nicht zu lange stehen bleiben, sonst kommen wir gar nicht bis Vers 25, obwohl das nicht das Wichtigste im Leben ist, auch nicht heute Abend, dass wir dorthin kommen. Wichtig ist, dass wir Lebensbrot mitbekommen. Petrus macht uns deutlich und auch Paulus, dass die Heiligung schon vor der Bekehrung beginnt. Ich komme aus Kanada und ich komme dort vom Lande und wir hatten eine gemischte Farm, das heißt, wir hatten nicht nur einen Weg, auf welchem mein Vater versuchte, sein tägliches Brot für sich selbst und Familie zu verdienen. Es wurde Weizen und noch anderes Korn angebaut. Aber wir hatten auch Vieh und noch andere Tiere. Und jetzt war es unsere Aufgabe als Jungs, das Vieh zu holen, auch zu melken und so weiter. Mit der Zeit, das begann schon sehr früh, haben wir den Eltern Aufgaben abgenommen. Und wir hatten noch Pferde. Manchmal bessere, manchmal schlechtere. Die leben ja nicht so lange. Und dann hatten wir ein Pferd, das war ganz besonders geschickt. Das konnte sogar von selbst ein Tor aufmachen. Das passte uns nicht immer, aber es war auch für andere Zwecke sehr klug. Wenn ich dieses Pferd hatte und das Vieh holte vom anderen Ende des Ackers, des Landes meines Vaters, dann brauchte ich fast nur auf dem Pferd zu sitzen. Das Pferd machte fast alles. Ab und zu, vielleicht kennen Sie das, ich weiß nicht, will sich ein Jungvieh selbstständig machen. Die haben extra Energie und laufen gern extra Kilometer und so weiter, genau wie die Kinder. Und dann wollen sie manchmal sich von der Herde abkoppeln und sich dort selbstständig machen. Das Pferd war sofort dahinter. Nein, es machte eine Kurve auf der Außenseite. Und im Nu hatte es wieder zurück bei der Herde. Was hat er gemacht? Er hat das Rind geheiligt. Das sagen wir nicht, nein. Aber das ist der Gebrauch des Wortes. Er hat es der Herde zugeordnet. Und so ist der Heilige Geist. Er ist wie der Cowboy, der Hirt auf dem Pferd. Er holt das Irrende, das weg von Gott geirrt ist, und will es ihm und seiner Herde, seiner Gemeinde zuordnen. Und das beginnt, während wir in der Irre sind. Das ist der Ruf Gottes. Jesus hat gesagt, der Heilige Geist wird kommen und er wird die Welt überführen. Das heißt, dahin versuchen zu bringen, dass sie zu Jesus kommen. Der Sinn des Überführens ist, dass man zu Jesus findet. Denn der Heilige Geist hat es mit Jesus zu tun. Er will Menschen zu Jesus führen, auf sie aufmerksam machen. Denn er ist der von Gott verordnete Messias, das heißt der Welterlöser, von Gott bestimmt. Der Heilige Geist ruft und umzingelt uns und will uns Richtung Gott treiben. Nicht vergewaltigen tut er, das macht er nicht. Er will uns leise, aber sehr geschickt, auf eine sehr feine Art zu Jesus führen. Der Heiligungsprozess beginnt mit dem Werben Gottes durch den Heiligen Geist, durch Boten Jesu. Jesus ist es, der ruft, und der Heilige Geist und die Boten Jesu tragen diesen Ruf in alle Welt. So wie der euch rief, heilig ist. Der euch bei sich haben wollte. Der uns ganz für sich haben wollte. Seid heilig, lasst euch ihm ganz zuordnen. Der Prozess geht weiter. Werdet heilig. Da heißt es in der ganzen Lebensführung. Petrus gebraucht hier ein besonderes Wort. Das kann man vielleicht mit Schritt halten übersetzen. In der ganzen Lebensführung sollen wir mit Jesus Schritt halten oder gehen oder wandeln, wie man früher sagte, wie Henoch oder Noah mit Gott. Es soll kein Gebiet ausgelassen werden. Nehmen wir ein anderes Bild. Heute Nachmittag sprachen wir mit einigen Gästen über die Lage nach dem Krieg. Da konnte der Staat oder die Behörden konnten über ein Haus verfügen, das jemandem oder einem Ehepaar gehörte. Hatte jemand ein großes Haus von 7, 8 Zimmern, dann kamen die Behörden und sagten, Ihnen genügen 2. Die anderen 5 werden wir brauchen müssen für die Flüchtlinge, für die Ausgebombten. Die müssen ja irgendwo unterkommen und wir müssen dafür sorgen. Ja, ja, gut. Jetzt gehörte ihnen das Haus, aber nicht alle Zimmer standen ihnen zur Verfügung. So ist es, wenn wir zu Jesus kommen. Unser Leben ist gleich einem Hause. Und Jesus kommt und nimmt Besitz. Und den Bereich, den wir ihm zur Verfügung stellen, den füllt er gleich aus. Aber mit der Zeit macht er uns aufmerksam darauf, dass ja noch einige Räume da sind, die er auch noch bewohnen möchte. Und dann klopft er gleichsam an diese Türen. Darf ich auch da rein? Und es braucht manchmal eine richtige Überredungskunst, bis wir ihm die Tür aufmachen. Ja, du darfst auch in die Küche. Du darfst auch da reinschauen. Ja, ich möchte auch gerne ins Wohnzimmer. Nicht nur im Vorraum hier stehen bleiben. Ja, im Wohnzimmer habe ich noch einige Bücher, die darfst du nicht sehen. Das macht nichts, ich kann das schon aufräumen. Darf ich nur rein, es wird nur gut für dich sein. Und da braucht es wieder vielleicht einige Überredungskunst, aber wir haben unseren Herrn ja lieb gewonnen und Vertrauen gelernt und dann sagen wir, ja, kommst ins Wohnzimmer, räum da einmal ein bisschen auf. Es sieht also nicht ganz appetitlich überall aus. Und da wird einmal sauber gemacht. Und die Schlafzimmer und da ist oben noch ein Dachzimmer, was hast du da alles? Ja, da habe ich noch Kram von früher, das habe ich noch nie so richtig aufgeräumt. Ich möchte überall hin. Ein Prozess. In die ganze Lebensführung will Jesus hinein und will dort sauber machen und herrschen. Denn Christ zu sein heißt, Jesus zum König zu haben. Es heißt die Königsherrschaft Gottes. Als Jesus in die Welt kam und auftrat und verkündete, sagte er, das Königreich Gottes ist nahe gekommen. Er war das Königreich Gottes. Und er bringt die Gottesherrschaft in unser Leben hinein. Und die Gottesherrschaft ist immer die beste. Immer nur gut. Und das Dritte, das zu diesen Versen gehört, das ist die Grundlage der Heiligung. Die Grundlage. Merken wir uns Vers 16. Warum? Aber sein Verfolger schaute ihn freundlich an und sagte, jetzt habe ich dich gefunden. Aber ich habe dich nicht gesucht, um dich zu töten. Ich wollte dir mitteilen, dass wir dir vergeben. Wir sind Christen. Das war eine Nachricht. Ja. Und so ist Gott. Aber manche Leute denken, er ist ein Polizist. Und sie wissen, sie haben sich vertan. Vielleicht wollten sie es nicht. Aber sie merken, es ist geschehen. Und dann laufen sie davon. Und versuchen, Gott zu entkommen. Aber er weiß genau, wo sie sind. Und er ist ihnen hinterher, um ihnen nur dieses eine mitzuteilen, dir darf vergeben werden. Wenn wir den als Vater anrufen, dann haben wir wirklich einen Vater, der vergibt. Dieser Vater hat uns das Leben geschenkt. Dafür heißt er ja Vater. Ein Vater ist ein Zeugender. Und er hat uns gezeugt, so heißt es in diesem Text etwas später. Auch Jakobus sagt uns, dass Gott unser Zeugende ist. Er hat uns das Leben geschenkt. Und wir sind also von dort her geprägt. Da sitze ich im Stuhl und lasse mir von meinem Cousin das Haar schneiden. Wir sind beide Studenten und wollen so willig wie möglich auskommen. Und dann sage ich zu ihm, du, Samuel, ich muss sagen, du siehst genau wie dein Vater aus, also wie mein Onkel, Bruder meiner Mutter. Ja, sagt er, dasselbe kann ich von dir sagen. Du bist genau wie dein Vater. Ja, das ist so. Das Blut fließt in unseren Adern. Wir sind von dort her geprägt. Er hat uns das Leben gegeben und wir verdanken es ihm. Und wir sind nicht mehr dieselben. Von Natur aus, geistlicher Natur aus, handeln wir jetzt anders. Und jetzt sollten wir spontan so sein, wie wir sein möchten. Es ist jetzt nicht mehr so wie im Alten Testament, wo das Gesetz ein Zaun um einen Israeliten herum war. Paulus sagt, das Gesetz war ein Zaun. Aber dieser Zaun ist jetzt abgebrochen. Jesus hat es erfüllt und als er durchstochen wurde, als er gekreuzigt wurde, war das Gesetz in Form des Gesetzgebers zerrissen. Im Zeichen dessen wurde der Vorhang von Gott von oben nach unten zerrissen und der Weg war jetzt frei. Jetzt kommt Gott selbst mit seinem Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes ist im Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen. Und er bringt den Willen, das Denken, die Art des Handelns Gottes in uns hinein. Und wir sind jetzt von dort her geprägt. Und wir wollen jetzt tun, was Gott will. Wir lieben ihn. Geben wir uns selbst diese Freiheit. Und lassen wir uns nicht mehr bestimmen von diesem anderen Willen, der auch noch dabei ist. Ich gebe zu, wir sind hin und her gerissen. Aber wenn wir auf Jesus schauen und auf unseren Vater blicken, dann ist das leichter. Wir leben ja von dem, das wir anschauen. Wir sind auf das ausgerichtet, das wir vor uns vor Augen halten. Das ist uns wichtig. Da gucken wir hin. Wenn Sie wissen wollen, was jemanden interessiert, beachten Sie, wo er seine Augen hinwirft. Das interessiert ihn. Und wenn Jesus mich interessiert, dann lass mich doch meine Augen dorthin werfen. Und dann lass mich nur auf ihn blicken und ihm zu pilgern. Er hat uns das Leben gegeben. Zweitens, Vers 17 teilt uns mit, wir dürfen uns immer an ihn wenden. Wenn ihr den als Vater anruft, immer wieder. Ein Vater darf angerufen werden. Das ist ganz spontan. Vor einigen Tagen waren wir in einer Familie, wo junge Kinder sind. Und immer wieder, die Kleine ist vielleicht so 5 oder 6. Papa dies, Papa das, überall Papa. Das ist natürlich. Und wir dürfen jede Zeit in sein Büro stürzen, ohne Portier, ohne angemeldet. Hier bin ich. Und wir dürfen uns auf seinen Schoß werfen. Wir dürfen da heulen bis zur Zufriedenheit. Wir dürfen lachen, wir dürfen ihm alles sagen, so spontan wie wir sind. Das hat er gern. Er hat es gern, dass wir wie seine Kinder sind und so ganz richtig natürlich sind. Wollen wir nicht so sitzen, wie wenn unsere Fotografie, ja, wenn wir eine Aufnahme machen. Es muss gelächelt werden oder es muss ernst gesagt oder es muss ganz so. Ja. Der Fotograf hat ja auch noch seine Vorstellungen. Und die Pose muss gerade so sein, dass später das Bild auch gezeigt werden kann, ja, damit wir uns nicht schämen. Wissen Sie, bei Gott dürfen wir, ohne uns zu schämen, das sein, was wir sind. Lesen Sie die Psalmen. Da kommt doch allerhand vor, dass man normalerweise nicht so sagt, oder? Ja, und so dürfen wir zu Gott sprechen, von ganzem Herzen. Unser Herz ausschütten vor ihm, ihn anrufen. Das prägt unser Leben, dass er unser Vater ist. Wir sind nicht mehr wie die Welt. Wir dürfen jetzt beten, so viel wir wollen. Wir müssen nicht, wir wollen. Das Dritte, wir sind geprägt von seiner Vaterschaft und sind unterwegs mit ihm. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir dürfen jederzeit uns bei ihm melden, denn er ist bei uns, aber es ist so mit dem Christenleben. In dieser Welt sind wir nicht zu Hause. Und mit dem Leibe wohnen wir noch in dieser Welt. Im Geiste sind wir schon in ihm. Paulus sagt, wir sitzen im Himmlischen zur Rechten Gottes. Dort sind wir im Himmel. Im Geiste sind wir im Himmel. Aber im Irdischen, im Äußeren, sind wir noch hier. Und das macht uns manchmal sehr zu schaffen. Wir werden sehr angefochten, von uns selbst, von unserer Umwelt, von Satan immer wieder. Wir sind unterwegs Seiende. Da heißt es, führt euer Leben in der Zeit, in der ihr wie Ausländer in fremdem Lande wohnhaft seid. So sind wir in der Schweiz wohnhaft. Das ist der Gedanke hier. Jemand wohnt in einem Lande, aber ist nicht Bürger. Wir haben die Niederlassung in der Schweiz, aber wir dürfen nicht wählen. Wir dürfen dort wohnen, aber wir dürfen uns nicht so zu Hause fühlen wie ein Schweizer. Wir haben nicht alle Rechte. Wir sind eigentlich unterwegs und wir wissen, meine Frau und ich, eines dieser Tage müssen wir aufbrechen und zurück nach Kanada, wenn der Herr uns noch so viel Zeit gibt. Wir sind eigentlich unterwegs, auch in dieser Welt. Und so sind wir unterwegs Richtung Himmel. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Oder? Wie ist es bei uns? Haben wir uns ziemlich fest eingerichtet? Auf wie viele Jahre? Es ist nicht verkehrt, gut zu bauen. Aber es ist verkehrt, daran zu hängen. Und das kann ich Ihnen nicht deutlich machen, wie das aussieht, dass Sie dich nicht daran hängen. Das muss der Heilige Geist Ihnen zeigen. In Nordindien soll es mal eine Brücke gegeben haben, an welche jemand ein kleines Wort angebracht hatte. Diese Welt, dieses Leben ist wie eine Brücke. Gehen Sie hinüber, aber bauen Sie bitte nicht Ihr Haus darauf. Auf eine Brücke baut man nicht. Man geht über die Brücke hinüber. Diese Welt ist nicht unser Zuhause. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Und viertens, in diesem kurzen Vers, er ist ein wenig länger als normale Verse, aber ist ein kurzer Abschnitt, die Vaterschaft Gottes prägt uns so, dass ein Tag der Verantwortung vor uns liegt. Da fällt mir wieder etwas ein von zu Hause. Als Kinder waren wir verantwortlich, wenn die Eltern wegfuhren, alles auf dem Hof in Ordnung zu halten. Und wenn 5 Uhr kam oder 6 Uhr, dass wir dann uns mit dem Vieh befassten und das gemolken wurde, geschleudert, dass das Vieh zu trinken und zu fressen hat und so weiter. Aber man kommt ja ins Spielen, ja, wenn man jung und aktiv ist. Und dann wird das immer hinausgeschoben. Glücklicherweise hatten wir eine lange Auffahrt von der Straße zu unserem Hof. Mit einmal hören wir das Fahrzeug. Es war nicht ein motorisiertes, sondern von Pferden gezogen. Es dauerte also ein wenig Zeit, bis sie auf dem Hof waren. Dann schnell gelaufen, jetzt schnell gearbeitet. Und als sie kamen, waren wir fest an der Arbeit. Ja. Nur der Vater hat bald gemerkt, dass nicht genügend gearbeitet worden war. Um diese Zeit hätte also schon mehr getan werden sollen, wenn nicht gar alles schon gemolken und fertig, ja, sodass man sich an den Abendbrottisch setzen konnte. Ja, wir waren nicht fertig. Werden wir bereit sein, unserem Herrn zu begegnen? Johannes sagt einmal in Johannes 2, 1. Johannes 2, wenn er kommt, wollen wir mit Freimütigkeit ihm begegnen. Was heißt Freimütigkeit? Das griechische Wort heißt, imstande sein, sofort zu sprechen. Ein Kind, das unartig gewesen ist, schlägt die Augen nieder und kann nicht sprechen. Ist nicht redebereit. Aber wenn alles klar ist, können wir unserem Gott in die Augen schauen und sagen, ich freue mich, dass du da bist. Wollen wir für unseren Herrn und mit ihm hier so leben, dass wir dann mit Freimütigkeit ihm begegnen können? Es gibt einen Tag der Verantwortung. Gott hat viele Kinder, aber keine Günstlinge, hat jemand gesagt. Keine Favoriten. Und es heißt in diesem Vers, ohne Unterschied, ohne Ansehen der Person, wird er in gerechter Weise richten, urteilen. Und jeder bekommt seinen Lohn oder ihm wird vielleicht auch der Lohn, der ihm zugedacht war, entzogen. Er wird gerettet werden, heißt es. Aber er kommt mit weniger dort an. Es gibt weniger Lohn. Das wird vielleicht noch manche Träne geben. Und manche sagen, es gibt Ausleger, die sagen, wenn es in der Offenbarung heißt, die Tränen werden abgewischt werden, dann sind das auch solche Tränen, die dann fließen, wenn wir merken, was wir hätten tun können und wir haben es versäumt. Wir sind geprägt von der Vaterschaft Gottes. Ein drittes, wir sind geprägt von der Erlösung Gottes. Verse 18 bis 22. Ich lese die Verse. In dem Wissen, dass ihr nicht mit Verderblichem, mit Silber oder Gold losgekauft wurdet, von eurer eitlen, von den Vätern überlieferten Lebensführung, sondern mit kostbarem Blute, als eines fehlerlosen und unbefleckten Lammes, dem Blute des Messias. Er war zuvor gekannt, vor Grundlegung der Welt, wurde aber geoffenbart in den letzten Zeiten euretwegen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, welcher ihn von den Toten weckte und ihm Herrlichkeit gab, so dass euer Glaube auch zur Hoffnung auf Gott wird. Ich will diese Verse jetzt nicht Schritt für Schritt durchgehen. Ich möchte zweierlei hier erwähnen. Einmal, wir sind erkauft, und zweitens, wir sind durch die Auferstehung Jesu geprägt. Hier ist von zweierlei die Rede, vom Tod und von der Auferstehung Jesu. Der Tod Jesu Christi ist der Kaufpreis, mit dem Gott uns erkauft hat. Es gibt solche, die sagen, wir dürften nicht von Geld sprechen, wenn wir von der Erlösung sprechen. Wir dürften dieses Bild überhaupt nicht gebrauchen. Gott geniert sich nicht, das zu tun. Er spricht von einem sehr teuren Kaufpreis. Das ist der höchste Kaufpreis. Darf ich hier etwas einflechten? Wenn Sie katholisch sind oder wenn Sie katholisch waren oder wenn Sie Katholiken kennen, mit denen Sie sich abgeben, dann sollten Sie sich sehr viel mit den Schriften und Reden, auch in der Apostelgeschichte, von Petrus befassen. Der war ja der erste Papst, in Anführungsstrichen, ja. Und Petrus hat katholischen Menschen eine ganze Menge zu sagen. Das passt sehr gut. Zum Beispiel Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen das Heil. Es ist den Menschen kein anderer Name gegeben, als nur der Name Jesus, wodurch wir gerettet werden sollen. Ist das nicht gut? Das hat Petrus, der erste Papst, gesagt. Schade, dass man nicht dabei geblieben ist. Und hier sagt Petrus, wir sind erkauft worden, nicht mit Silber oder Gold. Geld langt nicht, weder für die Lebenden noch für die Toten. Das hat Petrus gesagt. Und er hat gesagt, es ist das Blut von Jesus. Und da kein Stückchen Brot, nichts langt, nur dieser höchste Preis. Und es war nicht das Blut von Tieren, es war nicht das Blut eines gewöhnlichen Menschen, es war das Blut eines Menschen, der zu gleicher Zeit Gott war. Und die Qualität dieses Menschen war erhöht dadurch, dass er gleichzeitig Gott war. Es war das Blut des Sohnes Gottes und deshalb, im Bilde des alten Passafestes, das Blut eines sündlosen, fehlerlosen Lammes. Das ist der höchste Preis, der gezahlt werden konnte. Und Gott hat nicht zurückgehalten. Er hat seinen einzigen Sohn nicht verschont, hat ihn gegeben. Er hat den Sohn Abrahams verschont und Abraham die Schmerzen erspart. Aber er selbst war bereit, seinen Sohn abzugeben. Da hat ein Theologe einmal geschrieben von der Passion des Vaters. Wir sprechen von der Person des Sohnes, Jesu Christi. Aber der Vater hat auch gelitten. Er ist Erlöser durch das Blut seines Sohnes. Paulus sagt es einmal so in Apostelgeschichte 20, er hat uns erkauft mit seinem eigenen Blut. Gott hat Blut. Es war sein Blut, das vergossen wurde am Kreuz. Denn Jesus war Gott. Das ist der Erlösungspreis. Und dieser Preis ist gezahlt worden, nicht nur für Israeliten. Die waren als Erste dran. Es heißt bei seiner Geburt, du sollst seinen Namen Jesus heißen, das heißt, Jahwe rettet. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Israel. Und Kaiaphas sagt, es ist besser, dass einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk dran geht durch die Römer. Und Johannes sagt, das hat er von Jesus gesagt und zu Recht. Jesus sollte für sein Volk sterben. Jesus kam, um für Israel sein Leben zu geben. Und jetzt sagt Petrus etwas Interessantes. Angesichts dieser Tatsache sagt er, er wurde geoffenbart in den letzten Zeiten euretwegen, nicht nur für Israeliten. Einige Ausleger wollen sagen, der erste Petrusbrief ist an Judenchristen gerichtet. Das kann nicht stimmen. Ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Ich wollte das nur sagen, dass wir es hier mit allen Christen zu tun haben. Und ganz besonders mit Heidenchristen. Auch ihretwegen. Und Petrus will sagen, ihr wart genauso wie Juden Gegenstand der Liebe Gottes und der Rettung Gottes. Ihr, gerade ihr auch. Keiner ist besser denn der andere. Er ist der Herr der ganzen Welt und jeder darf ihn anrufen. Römer 10, Vers 13. Auch ihr seid erkauft. Erkauft heißt, dass wir Gottes Eigentum sind. Er wollte uns haben. Und das andere, vielleicht noch dieses. Diese Tatsache, dass wir erkauft sind mit dem höchsten Preis, gibt Anlass zur Furcht. Und ich sagte in diesen Tagen, dass Furcht an dieser Stelle bedeutet letzte Orientierung. Das heißt, es gibt nichts mehr, das uns wichtiger sein darf als der Wille Gottes. Lesen Sie Vers 18 oder Ende 17. Wir sollen unser Leben führen in Furcht, in dem Wissen, dass ihr erkauft seid mit dem Blut eines fehlerlosen Lammes. Weil wir durch das Blut des Lammes, des Sohnes Gottes, erkauft sind, sollten wir uns fürchten. Das bringt uns Furcht bei, zu denken, dass Gott seinen Sohn als Kaufpreis für mich gab. Dann will ich weder den Sohn, dem Sohn noch dem Vater Traurigkeit bereiten. Ich möchte ihn lieben und mich ganz nach ihm orientieren. In Vers 21 spricht er dann von der Auferstehung. Gott hat Jesus auferweckt. Und wenn er Jesus auferweckt hat, dann heißt das, dass ich mit dem Auferstandenen eins bin. Genauso wie Paulus das in Römer 6 sagt. Wir sind miteinander verbunden. Ich habe ihn kennengelernt als mein Leben. Jesus ist für mich gestorben und er ist für mich auferstanden. Sein Tod ist mein Tod. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung. Was heißt das? Petrus sagt, das heißt, dass mein Vertrauen zu Jesus jetzt Hoffnung geworden ist. Ich schaue zurück auf Golgatha im Vertrauen. Der Glaube schaut zurück und kennt Rettung. Aber dieser Glaube wirkt jetzt nach vorn blickende Hoffnung. Ich darf jetzt hoffen, dass ich nach diesem Pilgerweg dort ankommen werde und dort ewiglich bei meinem Vater, bei meinem Erlöser sein werde. Das Letzte. Wir sind geprägt vom Reden Gottes. Alles, was wir jetzt gelesen haben, war Reden Gottes. Aber Petrus will das jetzt noch deutlicher machen. Darf ich noch die letzten Verse mit uns lesen? Verse 22 bis 25. Nachdem ihr durch den Geist, kontrollieren Sie Ihre Übersetzung. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander. Dies ist der erste Befehl in diesem Vers. Liebt einander von Herzen, mit nachhaltiger Liebe, mit edelster Liebe, als Wiedergeborene, nicht aus verderblichem Samen wiedergeboren, sondern aus unverderblichem, durch das lebende und in Ewigkeit bleibende Wort Gottes. Weil alles Fleisch, jetzt zitiert er aus Jesaja 40, alles Fleisch wie Gras ist und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras verdorrte und seine Blume fiel ab, aber das Wort des Herrn, das er gesprochen hat, bleibt in Ewigkeit. Dieses ist das gesprochene Wort, das an euch als gute Botschaft erging. Was sagt Petrus hier? Erstens, was ist das für ein Reden, das uns so geprägt hat? Es ist das Wort Gottes, aber es werden hier zwei Wörter gebraucht im Griechischen und beide werden mit Wort übersetzt. Das eine ist Logos, ich darf das Wort jetzt, das Griechische jetzt geben, weil in unserer Zeit mit dem Griechischen in verkehrter Weise umgegangen wird. Man muss jetzt aufs Griechische zurück, um einiges zu klären. Es gibt Leute, die sagen, Logos, ja, das ist das geschichtliche Wort in der Bibel, das hat Gott uns gegeben und das ist da. Und das ist unsere Grundlage. Aber was wir heute brauchen, ist Rhema. H-R-E-M-A. Rhema. Das kennen die Leute auch schon inzwischen. Und sie wissen auch, dass dieses das gesprochene Wort Gottes ist. Aber jetzt machen sie einen großen Fehler. Sie sagen, das ist das Wort, das Gott jetzt in seiner Gemeinde sprechen würde. Und da muss man jetzt offen sein und hören. Und da steht jemand auf und sagt, so spricht der Herr. Und das ist Rhema. Und das ist das erfrischende Wort Gottes, sagt man. Und davon leben wir heute. Das ist Irreführung. Das ist nicht von Gott. Petrus gebraucht diese zwei Wörter und auch Paulus in Römer 10 auswechselnd. Was das eine ist, ist das andere. Rhema ist Logos. Das heißt, das gesprochene Wort ist das geschichtliche Wort. Die Bibel ist das Wort, das Gott gesprochen hat. Deshalb ist es Wort Gottes. Und Logos ist Rhema. Er hat es gesprochen. Die Bibel ist das von Gott gesprochene Wort und von dem leben wir. Und es gibt keine neuen Propheten, die uns heute noch zusätzliches Wort Gottes gegeben wird. Das gibt es nicht. Es sind nicht Botschaften Gottes. Es sind andere Stimmen, aber nicht Wort Gottes. Wir leben von dem Wort, das Gott damals durch heilige Männer gab, wie Petrus und Paulus und Johannes, Judas, Lukas, Markus, Matthäus und so weiter. Das ist das Wort Gottes. Und es ist das lebende Wort Gottes. Es lebt, es pulsiert. Und es ist bleibendes Wort Gottes bis in alle Ewigkeit. Irdische Wörter vergehen. Irdische Sprecher vergehen. Aber Gott und sein Wort vergehen nie. Das ist das Wort, das uns gebracht worden ist. Zweitens, wie kam dieses Wort zu uns? Vers 25 heißt es, dieses ist das gesprochene Wort, das an euch als gute Botschaft erging. Gott hat es einmal gesprochen, andere haben es gehört, die Apostel, die haben es als gute Botschaft, als Evangelium weitergesagt, diese haben es weitergesagt, bis es auf uns kam. Es wurde immer weiter gesagt und es war wie ein Same. Als ich dort im Gottesdienst saß, in den Evangelisationen, in der Verkündigung dieses Missionars namens Wiens von China, bei dem ich so gerührt wurde und ich hätte am liebsten mich an jenem Abend bekehrt, der Same des Wortes Gottes war gesät. In der Sonntagsschule, im Gottesdienst, in den Evangelisationen, so dass ich hier mich hätte bekehren können. Der Same war da und wollte aufgehen, er wollte keimen. Und als die Versammlung zu Ende war, wartete ich darauf, vielleicht spricht jemand diesen Achtjährigen an. Herbert, wie wär's heute Abend? Niemand kam auf mich zu. Da musste ich noch 4 Jahre warten, etwa. Und dann bin ich ganz allein gekommen, es war niemand da. Es war auf dem Weg zu den Schweinen hinter einem Hühnerstall. Jetzt war es zu viel. Ich konnte nicht länger. Ich stellte die Eimer hin und ging auf die Knie und betete einen Satz. Ganz einfach. Der Same, das Wort Gottes, kommt wie ein Same und er wird gesät. Und wenn es aufgenommen wird, dann will es aufgehen. So kommt das Wort Gottes zu uns. Und dann will es wachsen und Frucht tragen, sagt Jesus in seinem Gleichnis. Das Dritte. Was geschah, als das Wort Gottes zu uns kam? Ich habe es schon ein wenig geschildert, aber lassen Sie mich das sagen, wie Petrus das hier sagt. Gehen wir zurück zu Vers 22. Nachdem ihr durch den Geist eure Seelen im Gehorchen der Wahrheit gereinigt habt. Wir haben gehorcht. Paulus sagt, Gott gebietet, an allen Enden Buße zu tun. Der Ruf Gottes ist nicht nur eine Einladung, er ist ein Befehl, kommt. Und wenn Gott spricht, muss man gehorchen. Und eines Tages werden Menschen verloren gehen und gerichtet werden, nicht nur, weil sie Gottes Gebot nicht eingehalten haben, sie haben gegen das Gesetz gesündigt, sondern weil sie gegen das Evangelium gesündigt haben. Sie haben Gott nicht gehorcht und sind nicht gekommen, als er in Liebe einlud. Wer zu Jesus gekommen ist und ihn kennengelernt hat, der hat der Wahrheit gehorcht. Und dann heißt es, die Seele wurde gereinigt. Ihr habt eure Seelen gereinigt. Ich bin gehorsam gewesen, aber eigentlich war es der Heilige Geist, der mich gereinigt hat. Und dann heißt es, wir wurden wiedergeboren. Neues Leben kam in unser Leben hinein. Und was soll dann geschehen? Wenn wir unsere Seelen gereinigt haben, wir sind gehorsam gewesen, der Wahrheit gehorsam gewesen. Kontrollieren Sie Ihren Text. Der Text sagt nicht, dass wir heute gehorchen sollen. Er sagt wörtlich, nachdem wir gehorcht haben, in der Bekehrung. Bekehrung ist Gehorsam.